NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zum Echo des Tages und das sind heute unsere wichtigsten Themen. Eskalation in Südostasien. Nordkorea hat wieder eine Rakete getestet und dies ist auch das Thema unseres Kommentars. Dammbruch bei Houston. In den Überschwemmungsgebieten in Texas steigt das Wasser weiter an. Von Dieselskandal bis Türkei-Krise. Merkel stellt sich den Fragen der Hauptstadtpresse. Nach dem Gipfel von Paris, die Kritik an der Flüchtlingspolitik der EU wird lauter und G20-Krawalle. Ein junger Pole ist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden und wir beginnen in Korea. Schärfere Sanktionen der Amerikaner haben offenbar genauso wenig gebracht wie die deutlichen Mahnungen des einzigen Freundes China. Nordkoreas Diktator Kim Jong-un macht weiter, als hätte es den internationalen Druck nicht gegeben. Nordkorea schoss heute eine Rakete ab, die über Japan hinwegflog und dann nach 2700 Kilometern in den Pazifik stürzte. Japan reagiert besorgt, wie Katrin Erdmann aus Tokio berichtet.
Japan fühlt sich durch den jüngsten Raketentest provoziert und sieht darin eine ernsthafte Bedrohung. Und dennoch, die Rakete wurde nicht abgeschossen, obwohl Regierungschef Abe betont hatte, Japan habe den Flug vom Abschuss bis zum Eintreffen im Meer auf dem Schirm gehabt und genau beobachtet. Dieser 61-jährige Mann aus Tokio kann das nicht verstehen. Bei diesem letzten Test denke ich, Japan hätte die Rakete mit dem Eintritt auf japanisches Territorium abschießen sollen. Auch diese 33-jährige Angestellte teilt die Ansicht. Offen gesagt bin ich bisher davon ausgegangen, dass Japan eine Rakete abschießt, bevor sie Japan erreicht. Japans Regierungschef hatte nach dem Überflug über Hokkaido gesagt, man müsse den Druck auf Nordkorea erhöhen und mit US-Präsident Trump telefoniert. Danach versicherten beide, man werde zueinander stehen. Wie Druck erhöht werden könnte, wurde nicht mitgeteilt. Ebenso wenig lieferte Japan eine Begründung dafür, warum es trotz Raketenabwehrsystem nicht reagierte. Für Kawakami Takashi, Professor an der Takushoku-Universität, ist Japan nicht das wirkliche Ziel der Provokation Nordkoreas gewesen. Es sieht so aus, als wollte Pyongyang die USA mit dem heutigen Abschuss überraschen, vor allem um zu zeigen, es kann jederzeit und von überall reagieren, sowie von der mobilen Abschussrampe an der Westküste. Auch Südkorea reagierte unmittelbar auf den Abschuss, obwohl Präsident Moon zuvor immer für eine friedliche Lösung mit dem Nachbarland geworben hatte, wurden im Grenzgebiet sofort Militärübungen durchgeführt. Stärke zeigen. Präsident Moon hatte Nordkorea bereits gewarnt, eine rote Linie nicht zu überschreiten. Wissenschaftler Takashi zeichnet ein düsteres Bild der Lage. Ich denke, Nordkorea ist damit der roten Linie, die auch die USA gesetzt haben, einen Schritt näher gerückt. Es hat Fortschritte bei der Entwicklung des Wiedereintritts in die Atmosphäre gemacht. Der nächste Schritt wird der 6. Atomtest sein, wahrscheinlich am 9. September, dem Gründungstag. Und das mit der Lüge begründen, die USA hätten einen Angriff geplant. Aber ich habe so das Gefühl, dass dann der Tag eines US-Angriffs auf Nordkorea näher rückt. Und dann bemüht der Wissenschaftler noch ein Bild zur Illustration. Ich denke, das Hühnchenrennen zwischen den USA und Nordkorea geht in die letzte Runde. Eine Einschätzung, die jedoch längst nicht alle Experten teilen, weil ein Angriff Nordkoreas unübersehbare Folgen für die gesamte Asien-Pazifik-Region hätte. Und dennoch, Nordkorea sieht sich auch jetzt wieder eher als Opfer denn als Täter. Der nordkoreanische UN-Botschafter Han Tae-song zeigte mit dem Finger auf die USA. Es kann nicht länger geleugnet werden, dass die USA die Situation auf der koreanischen Halbinsel verschärft, ja regelrecht zur Explosion treibt, indem sie rundherum strategisch aufrüstet, indem sie eine ganze Reihe von nuklearen Kriegsübungen durchführt, die nukleare Bedrohung ausweitet und alle erpresst, und das schon seit einem halben Jahrhundert. Nordkorea sieht in den USA seit dem Koreakrieg einen Feind, nachdem man selbst damals den Süden überrannt hatte, dann aber von den USA mit UN-Truppen zurückgedrängt wurde und Nordkorea in Trümmer gelegt wurde. Nordkorea macht auch jetzt klar, es lässt sich nicht einschüchtern, sondern hält trotz aller Sanktionen an seinem Rüstungsprogramm fest.
Selbst China sieht inzwischen einen kritischen Punkt erreicht im Konflikt auf der koreanischen Halbinsel. Russland zeigt sich wörtlich extrem besorgt. Die Lage habe die Tendenz zur Eskalation, heißt es aus dem russischen Außenministerium. Mit der Krise um Nordkorea will sich heute auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen befassen. Aus New York, Udo Schmidt.
Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates geben sich vor der Dringlichkeitssitzung zu Nordkorea, die am Nachmittag Ortszeit stattfindet, entschlossen. Nikki Haley, die US-amerikanische Vertreterin bei den Vereinten Nationen, findet gewohnt scharfe Worte. Was gestern passiert ist, ist vollkommen inakzeptabel. Wir werden jetzt am Nachmittag über Reaktionen sprechen müssen. Kein Land darf durch Raketen über eigenem Gebiet gefährdet werden. Nordkorea hat alle Resolutionen verletzt. Es muss etwas passieren. Die letzten scharfen Sanktionen gegen Nordkorea, die dem Land die Ausfuhr von Rohstoffen wie Kohle, Eisen und Blei komplett verbieten, wurden einstimmig beschlossen. China und Russland stimmten zu. Schätzungen zufolge handelt es sich um ein Volumen von 1 Milliarde US-Dollar, etwa einem Drittel der gesamten Exporteinnahmen Nordkoreas. Nikki Haley. Wir werden viel zu besprechen haben. Ich hoffe, China und Russland bleiben bei ihrer Haltung und arbeiten mit uns zusammen wie in der Vergangenheit. Wir müssen klarmachen, genug ist genug. UN-Generalsekretär Antonio Guterres, derzeit in Israel, hatte zuvor den erneuten Raketentest Nordkoreas verurteilt, der die Sicherheit in der Region gefährde. Guterres forderte Nordkorea auf, UN-Resolutionen einzuhalten und den Weg für Gespräche freizumachen. Jonathan Allen, stellvertretendes britisches Sicherheitsratsmitglied. Die Sanktionen setzen nicht nur Nordkorea unter Druck, sie zeigen auch, dass die gesamte Welt das Verhalten Nordkoreas verurteilt. Eine erneute Verschärfung der Sanktionen würde bedeuten, ein nahezu komplettes Exportverbot zu erlassen. Dann allerdings wäre die Haltung Chinas, das die letzten Sanktionen mitgetragen hat, eventuell nicht mehr eindeutig. China will mit allen Mitteln einen Zusammenbruch des Regimes in Pyongyang verhindern.
Drohungen, Sanktionen, Vermittlungsversuche. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un lässt sich davon nicht beeindrucken. Mit dem Start der neuen Rakete hat er alle Hoffnungen auf eine Entspannung wieder zerschlagen. Martin Fritz kommentiert.
Mit dem Abschuss einer ballistischen Rakete über Japan hinweg hat Nordkorea erneut an der Eskalationsschraube in Ostasien gedreht. Das hat man in Washington, Brüssel und Berlin kaum erwartet. Eher ging US-Präsident Donald Trump davon aus, dass die Verschärfung der Sanktionen und die Androhung eines Militärschlags Nordkorea schon zur Raison bringen würden. Doch diese Annahme ist falsch. Seit Jahrzehnten arbeiten die Kim-Herrscher an Atomraketen als ultimativem Schutzschild gegen ihren Feind USA. Nun erlebt der junge Führer in Pyongyang, dass das Kalkül aufgegangen ist. Erstmals seit dem Ende des Koreakrieges kann sich sein Regime sicher fühlen, weil es nun ein Gleichgewicht des atomaren Schreckens gibt. Präsident Trump tönte heute, alle Optionen lägen auf dem Tisch. Aber das stimmt nicht. Trump weiß es und Kim weiß es. Solange beide Seiten rational bleiben, existiert die militärische Option nicht mehr. Die USA könnten die Raketenfabriken in Nordkorea mit Luftangriffen zerstören oder versuchen, den Diktator und seine Entourage in einer Kommandoaktion zu töten. Aber damit riskierte man eine unkontrollierbare militärische Eskalation auf der koreanischen Halbinsel. Nordkorea würde Südkoreas Hauptstadt Seoul innerhalb von Stunden vernichten. Bald würden Atombomben eingesetzt, es gäbe Millionen Tote. China wird den USA bei der Zähmung von Nordkorea nur eingeschränkt helfen. Zwar verschärft Peking gerade die Sanktionen gegen seinen langjährigen Verbündeten, aber den stärksten Hebel, die Zufuhr von Öl, fasst man nicht an. Nordkorea darf nicht kollabieren, soll Pufferstaat bleiben, damit keine US-Truppen an Chinas Grenze rücken können. Trotzdem sollte man auf Chinas Rat hören. Zusammen mit Moskau fordert Peking seit Monaten Verhandlungen, sonst würden die zwei aufeinander zurasenden Züge zusammenstoßen. So paradox das klingt, der heutige Raketenschuss lässt sich als Gesprächsangebot von Kim verstehen. Nordkorea will nämlich verhandeln, aber aus einer Position der Stärke heraus, auf Augenhöhe mit den USA, sozusagen von Atommacht zu Atommacht. Daher hat Nordkorea heute demonstriert, dass es die US-Pazifikinsel Guam tatsächlich beschießen könnte, wie man es vor einigen Wochen den USA androhte. Die heutige Rakete flog nämlich knapp 3000 Kilometer weit, so weit ist es auch von Pyongyang bis nach Guam. Aber die Flugbahn über Japans Norden war so gewählt, dass sich der Raketenschuss nicht als Angriff missverstehen ließ. Den Status einer Atommacht, der inzwischen sogar in der Verfassung steht, wird Nordkorea also kaum noch aufgeben. Ebenso wird Kim seine Atomwaffen und Raketen weiter testen und perfektionieren, Daher werden weitere Raketenschüsse und wohl auch noch ein Atomtest folgen. Aber die Option Feuer und Zorn, wie Trump es formulierte, wäre immer noch zu riskant. Bisher lehnen die USA einen Dialog um des Dialogs willen ab. Das scheint verständlich. Zu oft haben die Nordkoreaner dabei gelogen und betrogen. Aber das ändert nichts daran, dass das Gespräch die beste Option ist, die auf dem Tisch liegt.
Martin Fritz kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Bundesaußenminister Gabriel ist heute nach Washington gereist, zu einem Kurzbesuch bei seinem amerikanischen Kollegen Tillerson. Das Thema Nordkorea drängte sich natürlich in die Gespräche, aber Gabriel ging es auch um das Verhältnis zum Iran und zu Russland. Gabi Biesinger berichtet.
Die Sanktionen des US-Kongresses gegen Russland lösten Sorgen über unbeabsichtigte Nebeneffekte in Europa aus, sagte Außenminister Sigmar Gabriel nach dem Gespräch mit US-Außenminister Rex Tillerson in Washington.
Wir wollen unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland nicht vollständig zerstören, auch nicht im Energiesektor. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass der amerikanische Präsident gesagt hat, dass er alle Maßnahmen, die er in Angriff nehmen will, vorher mit seinen Bündnispartnern, mit den Europäern, mit Deutschland besprechen und absprechen will. Wir wollen auf keinen Fall dazu beitragen, dass solche Sanktionen zu einer neuen Eiszeit zwischen Russland und den USA und dem Westen führen könnte.
Ein anderes Thema sei der Iran-Atomdeal gewesen. Man nehme die Besorgnis der USA wahr, habe aber großes Interesse daran, das Abkommen zu erhalten.
Aber wir stimmen zu, dass jetzt auch der Iran natürlich dafür sorgen muss, dass wirklich jedes Detail dieses Abkommens in die Tat umgesetzt wird. Dort wollen wir gemeinsam mit Großbritannien, mit Frankreich und den USA Druck machen auf die tatsächliche Umsetzung dieses Abkommens auch im Iran.
Intensiv hätte er sich mit Tillerson auch über den jüngsten Raketenabschuss der Nordkoreaner ausgetauscht. Gabriel nannte den erneuten Raketentest vom Montag eine schlimme Provokation und nahm den UN-Sicherheitsrat in die Pflicht zu reagieren.
Das zeigt, dass Nordkorea bisher immer noch nicht verstanden hat, dass die internationale Staatengemeinschaft sich absolut einig ist, dass hier ein Stopp solcher Raketentests und vor allen Dingen ein Stopp des Atomwaffenprogramms von Korea erfolgen muss.
Deutschland setze dabei sehr auf die Kooperationsbereitschaft Chinas, aber auch Russlands mit den Vereinigten Staaten. US-Präsident Trump hatte Nordkorea am Vormittag gedroht, alle Optionen lägen auf dem Tisch. Der kurzfristig anberaumte Blitzbesuch in Washington war bereits die dritte USA-Reise seit Sigmar Gabriels Amtsantritt als Außenminister vor 7 Monaten. Gabriel hatte im Vorfeld erklärt, angesichts der zahlreichen Krisen weltweit sei der enge Draht nach Washington derzeit besonders wichtig.
Es regnet weiter, das Wasser steigt weiter. In den Überschwemmungsgebieten in Texas ist keinerlei Entspannung in Sicht. Tropensturm Harvey bringt neuen Niederschlag. Bis zu 30.000 Menschen könnten obdachlos werden, so schätzen die Behörden, weil ihre Häuser und Wohnungen unter Wasser stehen. Präsident Trump besucht heute das Katastrophengebiet, um sich selbst ein Bild zu machen. Jan Bösche berichtet.
Tausende sind schon gerettet, aber noch immer kommen tausende Notrufe herein. In den texanischen Katastrophengebieten arbeiten die Helfer ohne Pause. Mike Henry von der Küstenwache erklärt, Hubschrauber würden Menschen von ihren Dächern retten. Wir hatten alles, Großeltern mit Kindern auf dem Dachboden eingeschlossen, Leute gestrandet in ihren Fahrzeugen. Es kann überwältigend sein. Allein die Küstenwache hat gut ein Dutzend Hubschrauber im Einsatz. Sie fliegen unter erschwerten Bedingungen, erklärte eine Pilotin bei CBS. Das Wetter ist die größte Herausforderung. Man muss dicht am Boden fliegen. Wir wissen nicht, wo Antennen sind, wo Stromleitungen. Besonders betroffen ist der Großraum Houston. Straßen haben sich in Flüsse verwandelt, Häuser stehen bis zum Dach unter Wasser. Rückhaltebecken sind vollgelaufen, sie werden abgelassen, um den Druck auf die Dämme zu reduzieren. Dadurch fließt noch mehr Wasser durch die Stadt. Die Behörden haben Freiwillige aufgerufen, bei den Rettungsarbeiten zu helfen. Und die Leute kommen, bringen Boote mit. Ein Helfer berichtet, es gibt ältere Leute, die brauchen medizinische Hilfe. Sie versuchten, sie zu überreden, dass sie ihre Häuser verlassen. Ein anderer sagt, 50 Kilometer westlich, es hätte uns getroffen. Es sind unsere Freunde, Familie, Nachbarn. In Houston wird langsam der Platz für die Geretteten knapp. Die Notunterkunft im Kongresszentrum war für 5.000 Menschen ausgelegt. Jetzt sind hier schon über 7.000 untergebracht. Anthony Turnetta vom Roten Kreuz versprach bei CNN, für Abhilfe zu sorgen. Wir haben über 30 Notunterkünfte in der Golfregion. Wir werden sicherstellen, dass wir Transportmöglichkeiten finden, um die Leute vom Kongresszentrum zu anderen sicheren Orten zu bringen. Präsident Trump hat sich auf den Weg nach Texas gemacht. Er sagt, er wolle wolle nicht in das schwer betroffene Houston fliegen, um die Rettungsarbeit nicht zu stören. Trump besucht zuerst die Stadt Corpus Christi an der Golfküste. Hier hatte der Sturm Harvey zuerst die Küste erreicht. Anschließend will Trump in der texanischen Hauptstadt Austin mit Verantwortlichen beraten. Die Debatte hat schon begonnen, ob die Vorbereitungen ausreichend waren. Die Verantwortlichen verteidigten ihre Entscheidung, den Großraum Houston nicht zu evakuieren. Zu groß sei die Gefahr gewesen, dass Tausende auf den Autobahnen in ihren Autos eingeschlossen worden wären. Auf die Frage, ob die Behörden vorbereitet genug waren, sagte Senator Ted Cruz bei CBS:
Wenn man mit den Leuten in der Notunterkunft spricht, sie sind traurig, dass ihre Häuser und ihr Eigentum zerstört ist, aber zuallererst sind sie erleichtert, dass sie und ihre Familien in Sicherheit sind, und das zählt am meisten.
Der Sturm bricht zahlreiche Rekorde. So einen starken Tropensturm gab es in den USA seit fast 40 Jahren nicht. Meteorologen wollen noch keine Entwarnung geben. Sie rechnen auch in den nächsten Tagen noch mit weiterem Regen.
Soweit der Bericht von Jan Bösche. Martin Ganselmeier beobachtet für uns die Lage in den Überschwemmungsgebieten. Herr Ganselmeier, es wird ein Dammbruch gemeldet südlich von Houston. Was wissen Sie darüber?
Ja, das ist in der Tat eingetreten und das war fast zu befürchten nach 4 Tagen heftigen Starkregens, die es ja gab. Es ist ein Damm, der südlich der Millionenmetropole Houston liegt, gebrochen. Gott sei Dank fließt das Wasser dann nicht in die Millionenstadt herein, sondern nach Süden ab. Also die Großstadt Houston ist nicht direkt betroffen, aber eine Siedlung in der Nähe eines Sees, in der Nähe des Columbia-Sees. Und die Behörden haben die Bevölkerung dort, das sind mehrere hundert bis tausend, aufgefordert, sofort ihre Häuser zu verlassen. Also die Lage ist weiter sehr dramatisch. Eine Besserung ist wirklich nicht in Sicht.
Es regnet immer weiter. Die Rettungsmannschaften kommen kaum noch nach mit den Einsätzen. Was weiß man eigentlich über die Zahl der Opfer inzwischen?
Das ist eine große Unbekannte. Offiziell bestätigt sind nur Opferzahlen im einstelligen Bereich. Manche sagen 3, ganz offiziell, andere sagen 9. Man muss damit rechnen und alle Experten sagen das hier. Die Rettungskräfte kommen im Moment gar nicht dazu, die überschwemmten Häuser zu untersuchen, ob dort Menschen drin sind. Im Moment werden wirklich nur Menschen von den Dächern gerettet oder aus dem zweiten Stock, wo sie noch nicht betroffen sind von den Flutmassen. Im Moment findet noch überhaupt keine Untersuchung statt, ob möglicherweise Menschen es nicht geschafft haben. Insofern muss man leider befürchten, dass in den nächsten Tagen deutlich höhere Opferzahlen bekannt werden.
Es gibt Experten, die sagen, dass eine Katastrophe wie diese absehbar gewesen sei. Waren die Behörden genügend vorbereitet auf solche Wassermassen?
Ja, die Frage kommt immer. Mein Eindruck ist, die Behörden in Houston und in Texas sind besser vorbereitet als zum Beispiel 2005 bei Katrina in New Orleans und Louisiana. Man hat natürlich damals auch Konsequenzen gezogen, aber ein solcher Sturm, eine solche Jahrhundertflut, manche sprechen sogar von einer Jahrtausendflut, und dann vor allem, wo dieser Wirbelsturm wirklich kaum vorankommt und sich jetzt auch nochmal über dem Golf von Mexiko neu vollgesogen hat mit feuchten Luftmassen, da kann man wahrscheinlich mit Planung nicht alles vermeiden. Das ist ein absoluter Sonderfall und da kann man durch Planung nicht alle Risiken beseitigen.
Präsident Trump ist ja heute unterwegs in den Katastrophengebieten. Daran gibt es auch Kritik. Warum?
Ja, wie man es macht, ist es verkehrt. Natürlich wird kritisiert, dass jetzt der Präsident mit seinem großen Tross dort einfliegt, wo die Leute was anderes zu tun haben. Immerhin, Trump reist nicht nach Houston, das ja mitten im betroffenen Gebiet liegt, sondern in den weniger stark betroffenen Städten Corpus Christi und Austin. Insofern versucht er sicherlich einerseits zu vermeiden, was George W. Bush zum Vorwurf gemacht wurde 2005, dass er sich gar nicht blicken lässt und als er sich viel zu spät hat blicken lassen, nur im Hubschrauber aus der Luft sich alles angeguckt hat. Das war sicherlich der Worst Case. Auf der anderen Seite, Obama war sicherlich bei Hurricane Sandy ein guter Krisenmanager und ich glaube, Trump möchte ähnlich engagiert und ähnlich verantwortungsvoll dastehen, wie Obama dies 2012 gemacht hat.
Soweit Martin Ganselmeier live aus Washington. Sie hat schon eine gewisse Tradition, die Sommerpressekonferenz der Kanzlerin. Nach der Rückkehr aus dem Sommerurlaub stellt sich Merkel, wie in den vergangenen Jahren auch, den Fragen der Hauptstadtjournalisten. Thematische Einschränkungen gibt es kaum und so spannte die Kanzlerin heute einen weiten Fächer auf. Von der Dieselkrise über das frostige Verhältnis zur Türkei bis zum bevorstehenden TV-Duell im Wahlkampf. Anja Günther war dabei.
Nein, wirklich zu überraschen ist die Bundeskanzlerin nach 12 Jahren im Amt nicht mehr. Keine Frage, auf die Angela Merkel nicht prompt antworten würde. Nur sind eben auch die Antworten meist nicht überraschend. Noch nicht einmal, als die Frage kommt, was Merkel denn an Überraschendem bieten könnte, damit sich von ihr auch Wähler angesprochen fühlen, die sonst kaum auf die Idee kämen, CDU zu wählen.
Also, ich gebe mein Bestes.
Schon am kommenden Sonntag haben Merkel und auch ihr SPD-Herausforderer Martin Schulz die Möglichkeit, die Wähler von sich und den jeweiligen Parteikonzepten zu überzeugen. In einem direkten Aufeinandertreffen im sogenannten TV-Duell, das auch in der ARD übertragen wird. Merkel ist kritisiert worden, weil sie für das Fernsehduell, was die Form und die zeitlichen Abläufe betrifft, Bedingungen stellte.
Ich glaube, es ist doch immer so, dass es jemanden gibt, der einlädt und dann sagt man ja oder nein. Und dann ist es guter Stil, dass man über die Modalitäten spricht, wie die Dinge ablaufen können.
Apropos Martin Schulz. Sein Name kommt Merkel üblicherweise nur schwer über die Lippen. Weil sie offenbar nicht schon wieder danach gefragt werden wollte, warum das so ist, ging Merkel vorsorglich in Vorleistung.
Ich habe extra schon einmal heute mindestens Martin Schulz gesagt, damit sie nicht dann nach einer halben Stunde fragen müssen.
Es war einer der wenigen heiteren Momente der diesjährigen Sommerpressekonferenz Merkels vor der Hauptstadtpresse. Die Atmosphäre sonst, sachlich, ernst, quasi der unsicheren Weltlage entsprechend. Persönliches, Buntes oder etwas, das wirklich aufhorchen ließ, wie vor 2 Jahren an gleicher Stelle Merkels Aussage, wir schaffen das, war diesmal nicht dabei. Zwar wurde kein wichtiges Thema ausgespart, aber neue Antworten hatte Merkel nicht parat. Die Zukunft des Verbrennungsmotors, da müssten alternative, moderne Antriebstechnologien fortentwickelt werden.
Ohne die Verbrennungsmotoren, die noch auf Jahre und Jahrzehnte eine wichtige Rolle spielen werden, zu vernachlässigen.
Die Flüchtlingskrise, dazu sagte die Kanzlerin, was sie zu vielen Themen sagt, bei denen es keine einfachen oder schnellen Lösungen gibt. Nur gemeinsam kommen wir voran, es gibt noch viel zu tun und
wir wissen, dass wir hier am Anfang eines Prozesses stehen.
Über die Zukunft der Europäischen Union spricht Merkel noch, über die Weiterentwicklung der Eurozone, über Entwicklungspartnerschaften mit Afrika, über die Russland-Sanktionen, die Pkw-Maut, den Mindestlohn und die Ehe für alle. Der Termin von Merkels Sommerpressekonferenz ist in diesem Jahr nicht unheikel. 3,5 Wochen vor der Bundestagswahl verschafft sich die Bundeskanzlerin qua Amt ein zusätzliches öffentliches Forum, das SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auf diese Weise nicht hat. Und wie kam Merkel bei der Hauptstadtpresse an? Sehr unterschiedlich, wie die Antworten eines Auslandskorrespondenten aus den Niederlanden und eines Videobloggers aus Berlin zeigen.
Na, sehr deutsch, merkeliansch, also sie macht das einfach sehr professionell, sehr ruhig.
Die Kanzlerin langweilt uns und wir langweilen sie.
Angela Merkel übrigens langweilt sich nicht in ihrem Job, sagt sie. Sie habe noch genügend Kraft, Freude und Neugier für weitere 4 Kanzlerjahre.
Anja Günther berichtete über die Sommerpressekonferenz der Kanzlerin. Ein Thema konnte und wollte Merkel wohl auch dabei nicht aussparen. Ein Thema, das in den letzten 2 Jahren im Zentrum der Sommerpressekonferenzen gestanden hatte, nämlich die Flüchtlingspolitik. Erst gestern Abend hatte Merkel in Paris mit europäischen und nordafrikanischen Regierungschefs darüber beraten, wie die Zusammenarbeit beim Thema Migration verbessert werden kann. Das Ergebnis, Flüchtlinge sollen möglichst erst gar nicht nach Europa kommen. Über ihre Asylanträge solle in Afrika entschieden werden. Im politischen Berlin wurde darüber heute sehr kontrovers debattiert. Jörg Sasselberg fasst zusammen.
Den Grundton der Kritik hatte am Morgen die grüne Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth vorgegeben. Die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels unter führender Mitwirkung von Kanzlerin Merkel seien Ausdruck eines eiskalten Zynismus, so Roth. Das Treffen in Paris
hatte nur ein einziges Ziel, und zwar zu verhindern, dass Geflüchtete bei uns in Europa überhaupt ankommen.
Die Kanzlerin verteidigte heute die Pariser Ergebnisse. Die wichtigsten Ziele der vereinbarten Zusammenarbeit mit den afrikanischen Staaten seien, so Merkel,
dass wir das Sterben im Mittelmeer möglichst verhindern. Leider kommen immer noch zu viele Menschen im Mittelmeer um, dass wir den Schleppern und Schleusern das Handwerk legen.
Diese Probleme seien nicht von einem Land alleine zu lösen, so Merkel. Es sei gut, dass die Europäische Union die libysche Einheitsregierung dabei unterstützt, eine Küstenwache aufzubauen, die Schleuser bekämpfe. Gleichzeitig setze sich Europa in Libyen für humanitäre Bedingungen in den Flüchtlingslagern ein und versuche für die Menschen in dieser Region legale Einkommensmöglichkeiten als Alternative zum Schleusergeschäft zu schaffen. Und so Merkel, Europa öffne für einige Flüchtlinge auch in Libyen ein Stück weit die Tür. Für sie soll es künftig, ähnlich wie bislang für eine begrenzte Zahl syrischer Flüchtlinge, die Möglichkeit zur legalen Einwanderung geben.
Hier hat uns der UNHCR gebeten, über die 20.000 hinaus, die wir aus libanesischen, jordanischen Flüchtlingslagern aufnehmen, auch aus Libyen Menschen aufzunehmen. Deutschland ist dazu bereit.
Gleichzeitig sollen mehr Flüchtlinge in Libyen, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Europa wollen, in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden. Dafür versprechen die Europäer mehr wirtschaftliche Hilfe für die betroffenen Länder. Für die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl ist der vereinbarte neue Kurs in der europäischen Flüchtlingspolitik unakzeptabel. Pro Asyl-Chef Günther Burkhardt wirft auch Merkel im Bayerischen Rundfunk vor:
Man kooperiert mit Verbrechern. Das muss man klar formulieren. Das Auswärtige Amt hat zu Recht darauf hingewiesen, dass in den Haftlagen Libyens es zu Folter, Vergewaltigung kommt, der Exekutionen.
Merkel verwahrt sich gegen Kritik, sie sei von einer Flüchtlings- zur Abschottungskanzlerin geworden. Die Ergebnisse des Pariser Flüchtlingsgipfels zeichnen aus,
dass wir uns eben nicht einfach abschotten können und einfach so weitermachen können, sondern dass wir nur selber auch in Wohlstand und Sicherheit werden leben können, wenn wir über den Tellerrand schauen und uns mit unserer Nachbarschaft und ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befassen.
Parallel zur neuen Diskussion über die Flüchtlingspolitik kommt eine gute Nachricht von den Vereinten Nationen. Seit 3 Wochen teilt die Internationale Organisation für Migration mit, gäbe es keine Toten mehr auf dem Mittelmeer. Die Zahl der Flüchtlinge, die Europa über das Mittelmeer erreichen wollen, ist deutlich zurückgegangen. Italien wertet dies als Erfolg seines schärferen Kurses in den vergangenen Wochen. Unter anderem ist Rom härter vorgegangen gegen Nichtregierungsorganisationen, die auf dem Mittelmeer Flüchtlinge aus Libyen an Bord nehmen. Die italienische Regierung hatte kritisiert, dass diese Arbeit der Nichtregierungsorganisationen von den Schleppern häufig für deren Interessen ausgenutzt würden und die Zahl der Flüchtlinge dadurch steige.
Jörg Seiselberg berichtete aus Berlin im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Straßenschlachten, brennende Autos, hunderte verletzte Polizisten und eine unbekannte Anzahl von verletzten Demonstranten. Vor 6 Wochen erlebte Hamburg beim G20-Gipfel schwerste Krawalle. Inzwischen hat die juristische Aufarbeitung begonnen. Das erste Urteil gestern sorgte für Aufsehen wegen seiner Härte. Ein 21 Jahre alter Niederländer muss für 2 Jahre und 7 Monate ins Gefängnis, unter anderem, weil er Flaschen auf Polizisten geworfen hatte. Heute nun das zweite Urteil und das fällt deutlich milder aus. Ein junger Pole kommt mit einer Bewährungsstrafe davon. Aus Hamburg, Elke Spanner.
Die Stimmung war angespannt. Als der junge Pole heute Morgen den Gerichtssaal betrat, warf er nicht einen Blick in den Zuschauerraum. Nach dem harten Urteil im ersten G20-Prozess gestern war die Nervosität bei allen Beteiligten spürbar. Nach seinem Urteil aber schickte der Angeklagte dann doch mal ein Lächeln zu den Zuschauern. Er kommt aus der Untersuchungshaft frei und will nach Aussage seines Verteidigers noch heute nach Warschau ausreisen. Dennoch wird er gegen das Urteil in Berufung gehen. Das Gericht hat ihn wegen Verstößen gegen das Waffen, das Sprengstoff- und das Versammlungsgesetz verurteilt. Die Polizei hatte bei einer Kontrolle vor einer Demonstration Reizgas, Taucherbrille und Feuerwerkskörper bei ihm gefunden. Die Gegenstände wollte er, nach Überzeugung des Richters, bei der Demonstration einsetzen. Das hat der Angeklagte bestritten. Er hat gesagt, ich war in Hamburg als Tourist. Das aber glaubte ihm vor Gericht niemand. Auch der Staatsanwalt hatte auf eine 6-monatige Bewährungsstrafe plädiert. Er hat auch noch einmal den politischen Kontext des Prozesses erwähnt. Er erinnerte daran, dass der Gesetzgeber unmittelbar vor dem G20-Gipfel einzelne Strafen verschärft hatte, unter anderem auch die Strafen für Landfriedensbruch und für Angriffe auf Polizisten. Damit sei deutlich geworden, dass Straftaten aus einer Demonstration heraus nicht geduldet werden sollten. Das hatte auch der Amtsrichter betont, der gestern den 21-jährigen Holländer zu 2 Jahren und 7 Monaten Gefängnis verurteilt hatte. Das Urteil hatte im Saal entsetztes Schweigen ausgelöst. Der Richter hatte zur Urteilsverkündung extra noch Polizeischutz angefordert. Er rechnete offenbar mit Tumulten. Aber die Zuschauer hatten den Saal einfach schweigend verlassen.
Soweit Elke Spanner über das Urteil gegen einen jungen Polen nach den G20-Krawallen. Und soweit auch für heute das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.